Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo, es gibt heute keinen Pornodialog, da wir immer noch mit leicht veränderter Technik aufnehmen müssen, hier in Ludwigshafen, weil das gute Zeug ist in Mödling. Deshalb gibt es heute anstatt Lyrik oder eines Pornodialogs eine Produktempfehlung, die mir zugetragen wurde, und zwar auf Amazon 8 versaute Muttermilchgeschichten aus der Familie Breastfeeding Sex Sammelband, die Kindle-Ausgabe. In Kindle Unlimited enthalten für 9 Euro. Darin enthalten 8 neue Geschichten aus dem Stieftabu-Genre mit dem Theme Stillen. Dabei sind, jetzt kommen die Geschichten, Geschwister nuckeln Milch für die Wissenschaft.
Reinhard,
die Milch
was stimmt
der verzogenen
mit dir
Stieftochter.
What
Stiefsohn
fuck,
muss
Reinhard.
Für den Feminismus an ihren Brüsten saugen. Der Stiefbruder wird gestillt. Stiefmutter im Zuchttempel verflucht. Muttermilch als Virusprävention für den Adoptivsohn, Muttermilchspielchen der Adoptiveltern und zu guter Letzt Familienmelken vor der Webcam.
Ohne Scheiß, Vicky, es besteht eine reelle Chance, dass wenn du weiter podcastest, irgendwann einfach mal die Bullen vor der Tür stehen und dich mit nach hinten verschränkten Armen oberkörperfrei mit deinen Fettitittchen aus deiner Wohnung tragen.
Ich kann
da
nichts dafür,
zum Teufel
das
hast du so eine kranke Scheiße?
In diesem Kindle hier, wir verlegen selber Bücher für 1,50 Euro, also in dieser Welt, gibt es jede Menge solcher Geschichten. Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen, geile Melkgeschichten, eine geile Familie im Lockdown, Milchtüten raus, Stiefmütter brauchen Erleichterung.
Oh mein Gott, und ich kacke dir auf den Bauch, Teil 1 bis 7.
Oh, die sind alle so schon abmelken, neuer Aufgabenbereich für das Dienstmädchen. Oh Gott.
Also es gibt offensichtlich Muttermilch-Fetischisten.
Ja, und offensichtlich werden diese Bücher im Monatstakt geschrieben. Es gibt nämlich eine geile Familie im Lockdown 5.
Okay, was kommt darin vor, was in eine geile Familie im Lockdown 1 bis 4 noch nicht aufgetaucht ist, fragt man sich. Ein Ausflug ins Kolosseum. Oh Gott. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch, euren Qualitätspodcast. Ich habe eben mal wieder die Liebe gespürt, die die Alliteration in den Menschen erweckt. Eine junge Dame, Grüße gehen raus, die mit ihrer Oma da war in meiner Show in Erfurt, wo ich heute Abend aufgetreten bin. Die junge Dame war zwischen 17 und 20, würde ich sagen, und die Oma war ungelogen 92 Jahre alt. Und war da und hat Vollgas gegeben, hat richtig Spaß gehabt. Und als ich deinen Namen sagte, stand ein junger Mann in dieser ehrfürchtigen alten Oper auf und brüllte, Reinhard Remford, Podcast-Gott. Verdammte Scheiße, Remford. Wirklich, dass ich mir sowas, ich habe dir natürlich sofort von 2 Securities tasern lassen. Das stimmt, die hat das ja erfunden, ne? Ja, so Gott.
Aber schön. Also
der musste dann leider gehen. Ja, ich bin wieder auf Tour, Reini. Das alte Zirkuspferd ist wieder im Zirkus Roncalli unterwegs, weißt du?
In Erfurt, ne? Morgen Berlin, oder?
Dann die ganze Welt.
Man muss ja sagen, wir opfern uns, ne? Wir nehmen gerade um 23 Uhr nach deiner Show noch auf, weil es drumherum nicht geht. Wegen Let's Dance und weil ich auch noch ein Leben habe.
Ja, also dein Leben ist nicht das Problem. Du wolltest jetzt eigentlich auf alte Pussybär und Fix- und Foxy-Heftchen onanieren. Aber ich habe gesagt, Reini, Finger weg vom Burger-Klau. Jetzt wird hier mal richtig gepodcastet. Dann hast du dich nochmal angezogen, hast dir zumindest nochmal behelfsmäßig ein T-Shirt übergestülpt, dir nochmal die Handlotion von den Pfötchen gemacht. Und jetzt denkst du so, hier eine Stunde kann ich mit dem Bielendorfer noch durchziehen. Und die lassen wir uns jetzt richtig gut gehen, Reini Bär.
Hast du ein Bier aufgemacht im Hotel?
Ich habe ein Bier aufgemacht im Hotel, du hast völlig recht, aber es ist ein Klausthaler Feinherb alkoholfrei. So weit sind wir jetzt schon. Ich sollte mit dem Koksen anfangen, um irgendwie auszugleichen, was für ein gesundes Leben ich gerade führe.
Auf der Tour.
Ich habe gestern mit Rurik Gislason eine Fernsehshow für Vox gedreht. Rurik, der schönste Mann der Welt. Ich bin ganz ehrlich, ich würde ihn sofort hart ranken. Und ich habe mir einen Salat bestellt. Und er hat eine Pizza gegessen. Google nicht Rurik Gislason, du doofer Wichser. Also, ich habe einen Salat gegessen und Rurik hat eine Pizza gegessen. Und er sagte, ey, Bro, you're on a diet? Und ich sag so, yeah, it's a Ekat-Diet. weil ich ernähre mich ja im Moment gesund. Kein Alkohol, kein Salat, nur Training, Training und die harte Knute einer erbarmungslosen Russin.
Ja, du siehst auch irgendwie fast gesund aus, wenn man Bilder von dir sieht. Das so
ekelhaft. Ich hatte nie vor, älter als 37 zu werden, aber ich schaffe es sogar noch.
Ob du nur fitter aussiehst oder wirklich auch fitter bist. Also so Joggen, mehr als 5 Kilometer, möglich oder nicht?
Ey, Joggen wäre gar keine Herausforderung mehr. Wenn, dann 5 Kilometer Paso Doble rein. 5 Kilometer den Rumba, das wäre meine Welt.
Wusstest du, dass eine Elektroband aus den 80ern Paso Doble hieß?
Bedauerlicherweise war mir dieser Kenntnisstand nicht gewahr, ist dem so. Es gab eine Elektroband namens Paso Doble.
Beziehungsweise aus den 90ern waren die, glaube ich, 80er, 90er. Paso Doble haben wundervolle Lieder geschrieben, wie zum Beispiel Computerliebe, was später von Das Modul gecovert wurde.
Das kenne ich sogar, Computerliebe, Das Modul.
Das kennt man, ne? Das ist eigentlich aus den 80ern.
Ist das mit dem kleinen Roboter? Nee, das ist was anderes, ne?
Nee, das ist was anderes, aber Paso Doble haben ganz viele von diesen, also ganz viele von diesem ganz schlimmen Elektro-90er-Jahre-Scheiß, so die Texte von, ich weiß nicht, ob sie, ich glaube sogar die Texte von Blümchen, aber auf jeden Fall so gut wie alles von Das Modul ist eigentlich von Paso Doble und die sind damit auch im Fernsehgarten und so aufgetreten, ganz, ganz schlimm.
Also strange 80er Jahre Elektromusik im Fernsehgarten aufzuführen, halte ich auch schon für eine sehr große Herausforderung. Ich habe mich immer gefragt, Reinhard, ich musste mit meiner einen Großmutter, der Bösen, musste ich immer den Volksmusikstadel, Musikantenstadel mit Karl Moik raucht das Beste. Ja. Nee, der Musikantenstadel, musste ich immer gucken mit ihr. Und ich habe mich damals schon als kleiner Junge gefragt, ähnlich wie beim Fernsehgarten mit Andrea Kiewel, wer setzt sich dahin in so eine Plastikkulisse vom ZDF oder wo immer die Scheiße auch läuft, neben so einem Chlorpool auf so eine Bierbank, während irgendwie die Randfichten auftreten und auf dem Akkordeon einen Song von Ray Charles missbrauchen.
Das kann ich dir ziemlich genau sagen, das ist die Generation unserer Eltern. Für die, also für die Exotik auch war, zum Griechen zu gehen und da einen Toast Hawaii zu bestellen oder so. das ist die Generation, die sich auch in den Fernsehgarten gesetzt hat. Habe ich mir angucken, meine Oma oder mein Vater haben sich sowas angeguckt. Und ich glaube, die wären da auch hingegangen.
Also Reinhard, es gibt ja Dinge, also ich verstehe, warum Leute Partyschlager hören. Ich kann das verstehen, ich kann es nicht tun, aber ich kann das verstehen. Ich kann sogar verstehen, warum Leute Techno hören oder so. Aber ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch, der geboren wurde, der eine Erziehung genossen hat, der in irgendeiner Weise einen intellektuellen Wert hat, sich an einen geklorten Pool in Saarland irgendwie in so ein ZDF-Studio setzen kann und die Flippers dabei beklatschen kann, wie sie Playback singen. Ich finde diesen Gedanken allein, ich würde mir, glaube ich, lieber Akupunkturnadeln in die Harnröhre einführen, als dorthin zu gehen. Ich finde es absolut schrecklich.
Ich glaube, ich würde das eher machen, als auf Malle irgendwie in den Bierkönig oder so zu gehen.
Boah, nee, ich glaube nicht. Ich sag dir auch warum. In den Bierkönig kannst du dich wie in Karneval reinsaufen.
Ja, glaubst du, dass die Leute im Fernsehgarten nüchtern sind oder was?
Ja, nee, aber so richtig drauf sind die halt nicht.
Ja, ich glaube, die haben einiges reingezogen. Also da wird nicht gesoffen, da wird eher durch die Nase gezogen, glaube ich.
Opa mit der stählernen Nasenscheidewand, der zieht sich da nochmal eine richtige Leine rein. Reini, ohne Scheiß, ich könnte
die Generation, die da sitzt, ist sehr abhängig von Panzerschokolade, aber ja.
Reini, du bist jetzt schon wieder ein Trendsetter mit deiner Beleidigung verschiedener Volksgruppen, weil du hast ja letzte Woche auch den Satz geprägt, hey, thermonuklearer Krieg ist gar nicht so schlimm, merkst du nicht. Du denkst nur, wow, ist heute sonnig und dann passiert hier nach
Stimmt
Bacon.
Doch oder nicht? Was ist?
Reinhard, du bist wirklich einer der großen Glücksbringer meines Lebens. Ja. Dass es dich gibt, macht alles besser. Allein, warum riecht es hier nach Bacon? Warum haben wir eigentlich kein T-Shirt, das Alliteration? Das wäre mal ein Spruch für ein T-Shirt. Und dann auf der Rückseite, warum riecht es hier nach Bacon?
Weil du zu lange auf der Sonnenbank geblieben bist, deshalb.
Vielleicht sollten wir das wirklich mal rausbringen, Reini.
Wir können mal gucken.
Eine Frage mal, weißt du, warum Sonnenbank krebserregend ist? Ich verstehe sowas nicht. Also nicht, ich verstehe, dass Krebs, also ich verstehe insgesamt nicht so richtig, wie Krebs funktioniert, aber wie funktioniert zum Beispiel Hautkrebs?
Ja, das ist ja das Fiese an Krebs. Es gibt ja nicht den Krebs, ne? Sondern es gibt...
Oder wie man in der Generation unserer Großeltern sagte, den Krebs.
Den Krebs, genau. Das war bei meinen Eltern aber auch noch.
kommt ist, gleich einer rein und macht noch ein bisschen Emmentaler und Kräuter. Krebs, der Krebs. Ich habe mir 2 Krebs bestellt, schön mit Käse und einem mit Nutella. Meine Oma hat das auch gesagt. Hör mal, hier die Ilse Schigoda von nebenan. Ja, richtig Krebs. Der ganze Körper voll Krebs. Und ich denke, als Kind habe ich mal gedacht, was hat die denn mit den Pfannkuchen?
Hast du was aus mit Krepper? Ich habe immer an die Schalentiere gedacht.
So. Oh ja, auch, ja, das stimmt. Nein, aber zum Beispiel jetzt so unter der Sonnenbank. Warum kriege ich, also UV-Strahlung wirkt auf die Haut,
ja,
und verändert irgendwas in der Zellstruktur und verändert in der Zellteilung was, was dann dazu führen kann? Weil im Endeffekt ist ja bösartiger Krebs nichts anderes als eine entartete Zelle, die sich bösartig viel teilt. Ne?
Genau, die so wild vor sich hin wuchern im Grunde. Na, das kann, also Krebs kann ausgelöst werden durch zum Beispiel durch zu viel UVA, UVB-Strahlung, also generell UV-Strahlung oder ja auch durch radioaktive Strahlung, was physikalisch gesehen ja jetzt nicht so, also ja doch, je nachdem welche, aber generell Strahlung, die in irgendeiner Form Energie einbringt in deinen Körper, in die Zellen und die damit ein bisschen verändert. Und UV-Strahlung ist ja der Teil des Spektrums von Licht, den wir nicht mehr sehen. Also wo halt quasi so das, was wir noch sehen, aufhört. Und wenn du die Wellenlänge noch ein bisschen kürzer machst, also die Frequenz ein bisschen höher, dann bist du im Bereich UVA bzw. UVB-Strahlung. Und je kürzer die Wellenlänge ist, also je höher die Frequenz, ne, also je weiter du dich im Spektrum rechts bewegst, also Richtung UV-Strahlung, desto mehr Energie steckt in dieser Strahlung drin. Das heißt, die UV-Strahlung, die du von der Sonne abbekommst, die trägt halt Energie in deine Haut ein und fördert, dass halt Zellen bei der Teilung mutieren.
Entarten.
Ja, genau, dass das mal irgendwie...
Aber passiert das in der Zellteilung nicht sowieso ständig, dass Zellen daneben gehen, dass der Körper dann sagt, okay, hier, das ist scheiße geworden, das schmeißen wir jetzt mal weg?
Ja, das passiert immer mal wieder, aber die Frage ist, mit welcher Rate und wie viel? Und wenn du jetzt irgendwie da noch mit UV-Strahlung die ganze Zeit drauf hämmerst, dann passiert das halt häufiger. Und dann hast du irgendwann, wenn du Pech hast, halt Krebs. Na, also dann wuchert da irgendwo was, was da nicht wuchern soll. Ich bin jetzt auch kein Mediziner. Was da im Detail in den Zellen passiert, kann ich dir auch nicht sagen. Aber das liegt bei UV-Strahlung daran, dass das halt energiereiches Licht ist, das du dir einfängst. Und wenn du draußen halt ganz normal unterwegs bist, ne, dann hast du ja die Ozonschicht, die ein bisschen was filtert. Du hast halt, du bist eben.
Was heißt energiereich? Wärmereich? Nein, nicht Wärmeenergie, sondern was heißt Energie in dem Fall?
Energie, tatsächlich. Also. Wie soll ich dir Energie erklären? Das, was aus der Steckdose kommt. Energie.
Captain Kirk. Energie. Also Strom, nein. Wie Energie? Also.
Energie. Also wenn sich eine Masse schnell bewegt, hat sie kinetische Energie. Wenn man etwas aus dem Schwerefeld der Erde hochhebt, hat es potenzielle Energie. Und Strahlung kann halt auch Energie enthalten. Beziehungsweise du kannst dir das so vorstellen, also Wärme ist da schon gar nicht so verkehrt. Wenn die Strahlung irgendwo auftrifft und absorbiert wird, dann kann Wärme entstehen zum Beispiel. Oder auch, wenn es auf eine Solarzelle trifft, kann daraus Strom werden. Ne, halt Energie.
Okay.
Und je mehr UV-Strahlung in diesem Licht enthalten ist, desto energiereicher. Und wenn du dich jetzt auf so einen Assi-Toaster in Essen-Altenessen auf eine Bank legst, dann ist da halt viel...
Mach mir mal 25 Minuten die Megawatt.
Ja, dann wird in diesen... ich weiß gar nicht, was für Röhren da drin sind, ob das Quecksilberdampflampen sind oder was das ist, wird halt entsprechend UV-Strahlung erzeugt und zwar reichlich und du kannst dir da, wenn du da zu lange drauf liegst, auch einen Sonnenbrand zulegen. Das war ganz witzig, ich habe mich, das war so, weiß nicht, da war ich im zweiten, dritten Semester oder so, da habe ich mal versucht, einen Beamer selber zu bauen. So aus verschiedenen Linsen, LCD halt abgepellt und so. In dieser Beamer selbst.
LCD abgepellt, das ist ja, keine Fleischwurst. Ja, so ein
Polarisationsfilter runtergezogen und so.
Okay. Warum? Und,
weil der gestört hat, der musste da weg. Quasi. Ich wollte das Display halt durchsichtig haben, um da durchstrahlen zu können mit einer Lampe. Und in dieser Szene haben viele Leute so Quecksilber-Dampflampen genommen. Das sind so ganz, ganz hell strahlende Lampen. Das Problem an den Dingern ist, du musst dir dann auch einen UV-Filter in den Beamer reinbauen, weil die Dinger erzeugen auch UV-Strahlung und zwar nicht gerade wenig. Und wenn du das nicht machst, kannst du quasi vor deinem Beamer sitzen und irgendwann dir einen Sonnenbrand von deinem Beamer holen.
Aber du kannst ja theoretisch selber Hautcremes beamen.
Ja, im Grunde schon.
Okay.
Das ist also.
Ich habe mir beim Anschauen von Herr der Ringe 1 bis 3 habe ich mir erfolgreich Hautkrebs selber in den Nacken gebeamt.
Mal ganz ehrlich, ich konnte dieses auf die Sonnenbank gehen, konnte ich nie nachempfinden, warum man das tut.
Warst du noch nie drauf?
Nein, war ich noch nie.
Niemals?
Nein, niemals. Ich war noch nie auf einer Sonnenbank. Warum
macht
man
das? Ich war drauf. Weil man gerne braun ist, Reinhard.
Ja, aber
weil
warum
man gerne,
ist man das?
Weil man gerne, wie hat der große deutsche Philosoph Mickey Krause mal geschrieben in einem seiner Standardwerke der Unterhaltungsliteratur, bist du braun, kriegst du Frauen, bist du weiß, kriegst du Scheiß. Oh Gott. Verstehst du, die braunen Typen, das ist ein Zitat, die braunen Typen, die haben halt abgegriffen, weißt du, so die Typen mit den Fick-mich-Löckchen und den Helly-Hansen-Jacken, die so richtig schön unter dem Toaster durchgegangen sind.
Das war in unserer Jugend, ne? Helly-Hansen-Jacken und Buffalos.
Ja. Buffalos und dann schön unter die Sonnenbank. Und Sonnenbank war, meine Mutter ist zum Beispiel immer unter die Sonnenbank gegangen.
Ah.
Und ich musste immer mit und mich langweilen. Und das war ein Sonnenbankstudio in Essen-Krei, das von einem Mann namens Dieter betrieben wurde und seiner Frau Gesi. Und ich musste dann immer, die hatten so eine Dartscheibe und dann wurde ich da an die Bar gesetzt mit diesen ganzen vertrockneten Gestalten und habe zum Beispiel dort einmal 1995 die Dartmeisterschaft gewonnen. Und allein der Gedanke, meine Mutter liegt unter der Sonnenbank und ich sitze einfach in diesem tristen Piss-Sonnenstudio mit diesen wirklich netten Leuten. Ich kann nichts abwerten, das will ich sagen. Das Einzige, was schockierend war, dass einer, ich glaube, ein türkischstämmiger Mann, der da auch ist, die hatten so eine Bar, daneben waren, das gibt es glaube ich in dieser Art und Weise heute gar nicht mehr in Sonnenstudios, das gibt es ja sowieso noch kaum.
Das stimmt, Sonnenstudios sind verschwunden, oder?
So wie Bubble Tea und so.
Ja,
irgendwann
Bubble
wurde
Tea
klar,
gibt's
das
noch.
Ist mega.
Bubble Tea hat gerade wieder eine Renaissance.
Komisch,
mit,
ne?
Ja, geht. Das mit diesem ganzen K-Pop und so, was ja auch in der Popkultur halt immer stärker wird und so. Das geht halt einher damit, würde ich sagen. So mit der Welle aus K-Pop, Animes, Mangas, da kommt auch Bubble Tea mit.
Gut, geschenkt. Aber bei dieser Sonnenbank, ich weiß noch, dass ich zum Beispiel dort immer mit jemandem Dart gespielt habe. Das war so ein älterer Mit-40er, ich glaube, Marokkaner. Und bei dem kam dann ein paar Jahre später, da war ich so volljährig, kam raus, dass der mehrere Frauen ermordet hat.
Oh Gott.
Und das ist ein totaler Typ, ein totales Monster. Er war so ein gejagter, ein gejagter Sexualstraftäter. Und, aber der hat gut gedartet, kann man nichts sagen.
Ja, immer,
also
immer schön getroffen.
Ja, immer schön. Gott. Ja, mit Fein konnte umgehen, ja. Nee. Was ich für Leute getroffen habe.
Wie oft warst du da? Also wie oft ist deine Mutter in Sonnenstudio? Ich weiß gar nicht, wie oft macht man das denn? Gibt's
zweimal die Woche.
Gibt es da so eine Stempelkarte?
Genau, da gibt es eine Stempelkarte. Damals gab es eine Stempelkarte. Du bist zweimal die Woche mindestens dahin, weil sonst konntest du keine Bräune aufbauen. Es gibt natürlich auch, also ich hatte zum Beispiel, als ich Akne hatte als Teenager, hat mich auch mal der Hautarzt auf die Sonnenbank geschickt, weil er gesagt hat, das würde helfen. Und auch bei Depressionen und so macht man das ja teilweise, weil halt natürlich dieser Anteil des Lichts, der Sonnenlicht emittiert, angeblich auch hilft, um Stimmungsschwankungen zu beheben.
Ja, also
aber grundsätzlich 99% der Leute machen es als Bräunungsmaßnahme.
Also ich überlege gerade, ich glaube, ich wüsste, wenn ich jetzt ins Sonnenstudio gehen wollte, nicht, wo eins ist. Die sind echt selten geworden, habe ich das Gefühl. Oder besser getarnt.
Nee, gibt nicht mehr viele. Es ist kulturell einfach irgendwie auch in den letzten 5 Jahren, also erstmal brach das weg, als nur noch ab 18-Jährige drauf durften. Ne?
Ah.
Das war ja dann schon mal, ne? Also bis vor 5 Jahren durften irgendwie unter 18-Jährige, dann waren natürlich die Schülerinnen und Schüler da. Früher war das so völlig unkritisch und ich weiß noch, das letzte Mal, dass ich auf der Sonnenbank war, war tiefster Winter und ich habe gedacht, irgendwie, ich fühle mich nicht so dolle, kann ich mal machen, auf so eine Billo-Bank, so 3-4 Jahre her und dann lag ich da und mach diese Klappe da auf, komme wieder runter von der Sonnenbank und dann hängt an der Tür, weißt du, es gibt ja, ist ja so, wie hieß nochmal dieser irre Nazi-Arzt, der, nicht Nazi-Arzt, sondern dieser Verschwörungstheoretiker-Spinner, der vor ein paar Jahren gestorben
ist. Meinst Axel Stoll?
Axel Stoll,
das war
genau.
Kein Arzt, der war Geologe. Dr. Axel Stoll war Geologe.
Ja gut, dann hat er sich um Steine gekümmert. Das war Dr. Stein. Und es gibt ja für jede These, egal wie blöd die ist, oder für jede Idee und auch für jede Sache, irgendein Spinner, der es unterstützt, ob freiwillig oder für Geld. Du wirst irgendwo auf der Welt auch irgendeinen Mediziner finden, der dir sagt, Rauchen ist gesund.
Ja, auf jeden Fall.
Dieser Tür von diesem Fitnessstudio, das wäre von dem Sonnenstudio, werde ich nie vergessen, hing ein Bild von einem Typen, der aussah wie Colonel Sanders von KFC. So ein 70-jähriger Hautarzt mit so einer lustigen Fliege und so grauen, nach hinten tupierten Haaren. Irgendwie, der hieß Dr. Sommerfeld oder so. Genau, genau, so ein bisschen so. Und dann stand da Dr. Sommerfeld und darunter so, es gibt nichts Gesünderes als Sonnenbanken. Jeder Mensch sollte eine Sonnenbank haben. Und ich habe so gedacht, Alter, was haben sie dir denn bitte für das Statement gespritzt? Also, wie sehr kann man den hippokratischen Eid verstoßen, dass man sagt, okay, Sonnenbanken, die hochkrebserregend sind, sind eine richtig gute Sache. Aber dafür hat er, ach, da hat er gerne gemacht.
Vielleicht war der davon überzeugt. Vielleicht wusste der das nicht.
Das wusste er, also Dermatologe kann sein, dass das an ihm vorbeigegangen ist. Er hat sich ja wenig mit Haut beschäftigt dann.
Ja, das ist so, ne, oh, sie haben da eine große braune Stelle, da haben sie einen Ticken zu lange drauf gelegen.
Legen sie da mal besser ein Handtuch drüber beim nächsten Mal. Es riecht nach Bacon, Reini. Ja. Und du bist gerade in Ludwigshafen?
Ja, ich hänge gerade in Ludwigshafen rum. Ich war unser Auto zulassen, also wir haben einen Bulli gefunden für unsere Rallye. Also ich fahre ja mit meiner lieben Frau im Juni einmal um die Ostsee, so bis zum Polarkreis hoch und so. Man konnte bei der Rallye bis vor kurzem noch über Russland fahren, ein Stück. Das hatten wir eh nicht vor, aber das ist mittlerweile auch gestrichen.
Ist schwierig geworden.
Ja, unser Team hat mittlerweile einen Namen. Es heißt Don't Panic.
Habt ihr Handtücher vorne am Wagen dran?
Wir nehmen auf jeden Fall Handtücher mit.
Für das, die es nicht kennen, es kommt aus Anhalter durch die Galaxie. Ja. Ein Buch, das ich nie gelesen habe, peinlicherweise. Ah. Das muss ich mal nachholen.
Sollst du mal machen.
Das Team heißt Don't Panic und sind es nur du und Sonka oder da reist noch jemand mit?
Nee, genau,
oder?
Da reist noch jemand mit. Das ist Sonka, meine Wenigkeit und der Klaus. Der Klaus ist Journalist und ist ein alter Schulfreund von Sonka.
Okay,
und der hat das
der
vor,
Klaus.
Genau, und Klaus hat das vor zwei oder drei Jahren ist er schon mal gefahren.
Aber wenn der Klaus Schulfreund von Sonka ist, ist implizit der Hinweis darauf, dass Klaus so alt ist wie ihr.
Ja, genau.
Und seine Eltern haben ihn gehasst oder haben gesagt, wir geben ihm trotzdem diesen Namen, oder? Na gut, du weißt Reinhard, worüber
ja,
rede ich.
Ja, wollte gerade sagen. Also
Klaus, Reinhard und Sonka fahren gemeinsam ins Namensnirvana.
Wir haben jetzt auch angefangen, Spenden zu sammeln. Man ist ja immer so bei so einer Rallye, also das ist ja so eine Spaßveranstaltung in Summe. Man sammelt Spenden für einen guten Zweck. Das haben wir jetzt auch gemacht. Das verlinke ich vielleicht auch mal in den Shownotes noch. Wir sammeln Geld für die Amadeo-Antonio-Stiftung und die Deutschen Tafeln. Zwei gute Dinge.
Amadeo-Antonio ist mir jetzt peinlich, ist ein Opfer von Polizeigewalt gewesen, oder?
Ich glaube ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass das eine Stiftung ist, die sich gegen rechts, die Projekte unterstützt, die sich gegen rechte Gewalt wenden. Aber ich müsste es auch googeln. Ich glaube aber ja, das war, glaube ich, jemand, der Polizeigewalt zum Opfer gefallen ist.
Ist das der junge Mann, der verbrannt ist in der Arrestzelle? Das ist jetzt peinlich, das zu sagen, aber ich weiß es wirklich gerade nicht.
Ich weiß es ehrlich gesagt gerade auch nicht. Ich müsste gucken, ich habe die Tafeln vorgeschlagen, daher.
Nee, das stimmt wirklich nicht. Der wurde,
einer der ersten. Balkon.
Nee, der wurde wirklich eins der Opfer von nicht, also wir verwechseln ihn gerade, das ist doof. Der war Opfer von rechtsextremer Gewalt.
Ah, okay.
Aber
ja.
Die Polizei hat nicht eingegriffen.
Okay. Das mit das andere, was wir meinen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber es gab ja auch den Fall, dass jemand in Polizeigewahrsam verbrannt ist, ne, in seiner
genau,
Zelle.
Genau, das meine ich.
Genau,
ja,
das meine ich auch. Nee, aber das war nicht Amadeo Antonio, der hieß anders. Aber ich weiß den Namen jetzt gerade auch nicht. Ist auch
das
nicht so,
eine
also
unfassbare Scheiße.
Ist auch in dem Umfeld, also in dem Rahmen jetzt, also hat nichts mit der Amadeo-Antonio-Stiftung zu tun. Wir sammeln aber für die und für die Tafeln. Wir haben auch eigentlich schon genug, also was heißt genug? Genug hat man nie zusammen. Wir haben aber den Mindestbetrag, den wir sammeln müssten. Es gibt so ein Minimum, was man sammeln sollte. Den haben wir zusammen. Ich freue mich aber natürlich über jeden, der noch irgendwie einen Fünfer mehr in den Hut wirft für die Tafeln oder gegen rechte Gewalt. Ist immer gut, ein bisschen Geld auszugeben.
Cool, ja, so. Eine gute Empfehlung, kann man da irgendwie einen Spendenlink finden, ich würde dann auch mal was rüberschmeißen.
Ich kann dir den nachher mal schicken.
Aber wo ist jetzt der Zusammenhang mit der Rallye? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden.
Man sammelt, also diese Rallye ist ja jetzt nicht irgendwie was, wer am schnellsten ins Ziel kommt oder so, sondern Man fährt eher so im Gruppenerlebnis eine bestimmte Strecke ab. Es gibt unterwegs, es gibt erstmal einen Werkstattwagen, der immer dabei ist. Es gibt unterwegs Treffpunkte, wo sich alle Fahrer quasi einmal so zum gemeinsam was essen und irgendwie austauschen, treffen. Man hilft sich unterwegs und um dem Ganzen noch irgendwie einen guten Anstrich zu geben, guckt man, dass man möglichst noch für einen guten Zweck mit seinem Team irgendwie Geld sammelt. Und jedes Team sollte einen bestimmten Betrag zusammenbekommen. Ich glaube, je nachdem, wie viel das Auto, mit dem man fährt, wert ist oder so. Ich weiß die Regularien ehrlich gesagt nicht so genau. Ich habe mich damit nicht so sehr auseinandergesetzt.
Aber trotzdem cool, dass ihr es macht und wird bestimmt eine besondere Erfahrung. Wie viel Kilometer werdet ihr reisen ungefähr?
Das sind, wenn wir die Strecke fahren, die wir jetzt vorgesehen haben, sind das, also es startet in Hamburg, 6.500 Kilometer, wobei wir erstmal noch nach Hamburg kommen müssen. Also
die Karre da schon abkackt.
Für uns sind es hin und zurück eher so 9.500 Kilometer in 20 Tagen dann.
Ach stimmt, ihr müsst von Wien nach Hamburg. Ja. Wow, okay, ich habe jetzt gerade an Ludwigshafen gedacht, ihr müsst von Wien da, wow, okay.
Nee, genau, und dafür haben wir ein Auto gesucht lange und haben jetzt eins gefunden. Wir haben einen alten VW Bulli gefunden, mit dem wir das Ganze machen. Den holen wir jetzt über Ostern ab. Der steht nämlich gerade noch irgendwo in Oldenburg, glaube ich. Und da habe ich mich in den letzten Tagen ein bisschen drum gekümmert, den halt zuzulassen. Ist halt Rennerei. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr sowas macht, wenn ihr irgendwo ein Auto zulassen müsst, wenn ihr das Geld überhaupt, gönnt euch einen Zulassungsservice. Das ist mit nichts in der Welt eigentlich zu bezahlen.
Zulassungsservice.
Ja, sonst hast du mal ein Auto auf dich zugelassen? Oder hast du das immer den Händler machen lassen?
Oh Gott, ehrlich gesagt, nee, warte mal. Also das letzte Mal, als ich ein Auto gekauft habe, habe ich es über den Händler machen lassen, aber davor, ich weiß nicht mehr so richtig, muss ich zugeben.
Also in Köln war ich tatsächlich mal beim Straßenverkehrsamt, das ist da beim TÜV, da wo der TÜV seine großen,
genau. Auf der anderen Rheinseite.
Ja, ja, genau. Da, also ich habe da mal meinen, was war denn das, so einen alten Opel habe ich da mal zugelassen auf mich, Das läuft so ab, du musst entweder einen Termin haben und selbst wenn, eigentlich ist es egal, ob du einen Termin hast oder nicht, egal wann du ankommst, die Schlange ist immer, geht immer bis draußen, du stehst erstmal 2 Stunden bis zur Info, wo du dann eine Nummer ziehen darfst und wo du dann warten musst, bis du dran bist. Also du kannst da, wenn du Pech hast, mal locker so 6-7 Stunden verbringen.
Was für ein Traum, ne?
Ja, super, ne? Also ist großartig. Auto zulassen ist immer ätzend. Ich habe diesmal hier in Ludwigshafen einen Zulassungsservice in Anspruch genommen, was aber auch eigentlich fast gar nicht geht, gerade weil du glaube ich, als Privatperson gar keine oder Termine in 2 Monaten bekommst.
Und die fahren da für dich hin, oder?
Du gibst denen die Papiere und alles, gibst denen Geld und 1 bis 2 Tage später holst du deine Nummernschilder mit Zulassung und allem wieder bei denen ab. Die nehmen dir diesen Gang zum Amt ab. Und da die das halt in größeren Mengen machen, die lassen da nicht ein Auto zu, sondern pro Tag so 20 oder 30, stehen die halt nicht in der Schlange wie alle anderen Vollidioten, die da privat hingehen, also so wie ich damals, sondern die kennen halt irgendwie ihren Sachbearbeiter, geben die Sachen ab, bekommen die wieder und dann ist gut. Und dann kriegst du es hin, so ein Auto in 1 bis 2 Tagen zugelassen zu bekommen. Wobei du, wenn du so versuchst, gerade einen Termin, glaube ich, beim Straßenverkehrsamt zu machen, schon mal einen Monat warten kannst. Kurz gesagt, krass. Du kannst dich da mit Geld am System vorbeikaufen.
Ah, was mögen wir nicht so gerne am Geld, dass man wirklich so geil am System sich vorbeikaufen
es
kann.
Aber es geht, es kostet nicht so viel, als dass man sagen könnte, das kann man sich jetzt nicht leisten, wenn man, wenn man jetzt nicht gerade jeden Euro umdrehen muss, ist das was, also eine Ausgabe, die sich definitiv lohnt. Das kostet dann irgendwie, ich glaube, es waren jetzt 99 Euro. Für Zulassung inklusive der Nummernschilder und der ganzen Gebühren. Also so beim Zulassen.
Was würde es ohne den Zulassungsservice kosten? Auch nicht.
Ich glaube, ein Fuffi würdest du so grob bezahlen. Ja. Also das heißt, also du zahlst für den Service so grob ein Fuffi.
Ja, aber dann rechne das, also wenn du das Geld hast, rechne das in den Lebensaufwand um, wie viele Stunden deines Lebens dich das kostet und dann übernimmt es jemand für dich.
Ja, und das ist halt auch die Frage, ob du das überhaupt kannst. Also kannst du jetzt irgendwie noch einen Monat warten, bis du mal einen Termin beim Straßenverkehrsamt bekommst? Ne? Also konnten wir jetzt zum Beispiel nicht, weil wir müssen den Wagen irgendwann mal bei dem Menschen, der uns den verkauft hat, abholen. Wir können jetzt nicht sagen, ja, schönen guten Tag, der bleibt noch einen Monat bei Ihnen auf dem Hof stehen. Ne? Das geht halt nicht.
Hast du diesen Satz zu mir gesagt oder war das meine Managerin Nina? Wenn du ein Problem hast, das du mit Geld erschlagen kannst, erschlag es mit Geld.
Wenn du es dir leisten kannst.
Ich glaube, das ist von dir. Wenn du es dir leisten kannst, genau. Und das ist von dir, oder?
Nee, das ist nicht dringend von mir. Das könnte auch von deiner Managerin gewesen sein. Also mir hat das mal ein guter Freund gesagt auch, dass man sehr gut abwägen sollte, ob man ein Problem, also wenn man es sich denn an der Stelle leisten kann, das ist natürlich eine sehr privilegierte Situation dann, ob man das mit Geld erschlagen kann. Wenn man sich das leisten kann, sollte man es tun. Und das klingt jetzt so, als ob das nur für Leute gilt, die irgendwie zu viel Geld haben. Nein, tut's nicht. Ich habe auch nicht zu viel Geld. Aber wenn man so Sachen hat, ne, wo du dir zum Beispiel überlegst, so zahlst du jetzt 20 Euro mehr und dafür, weiß ich nicht, sparst du dir einen Tag Arbeit oder so, musst du mal überlegen, würdest du das Geld in der Zeit verdienen, wenn du arbeitest? Oder mehr.
Zum Beispiel.
Ne? Ja. Oder das ist eine Einstellungssache am Ende. Ne? Ich kann das auch nicht verstehen und ich habe das noch nie gemacht. Selbst als Student habe ich das nicht gemacht, als ich für mein Motorrad, um den Tank mal voll zu machen, Pfandflaschen gesammelt habe. Selbst da habe ich das nicht.
Oh fuck, Reinhard.
Ja, das, mein Gott.
Als du Handjobs hinter McDonald's an Essen Hauptbahnhof gegeben hast.
Nee, also in der Zeit, als ich in der WG gewohnt habe, war das tatsächlich gelegentlich mal so, ja komm, lass mal Pfand wegbringen, dann können wir heute noch Nudeln kaufen, so in etwa.
Oh, fuck.
Ja, aber selbst zu der Zeit, ne, ich verstehe es nicht, irgendwie durch die halbe Stadt zu fahren, weil man irgendwo für 2 Cent billiger tanken kann.
Das ist deutsch. 2 Cent billiger. Ich habe den Tankwart, weißt du, dann weiß ich Bescheid. 2 Cent gespart.
Weißt du, für die gesamte Tankfüllung sind es dann am Ende 3 Euro, die du gespart hast oder so. Das kann ich. Ja. Also,
dafür bist du aber 17 Kilometer weiter gefahren.
Nee, also da ist mir meine Lebenszeit zu schade für. Also wenn ich so eine lange Schlange sehe, ne, also man hat ja häufig so die Shell-Tankstelle oder Aral oder so und gegenüber die Freitankstelle, die 2 Cent günstiger ist, ne? An der gleichen Straße, nur auf der anderen Straßenseite. Wenn sich da eine Schlange bei der freien Tankstelle bildet, ne? So mit 10 Autos, die alle für 2 Cent billiger tanken wollen, dann fahre ich lachend auch bei der Shell rein und lass den Tank volllaufen. Mal ernsthaft. Also nicht, weil ich so viel Geld habe, sondern weil es mir einfach zu blöd ist, für 1,50 Euro oder 2 Euro, die das dann am Ende ausmacht, mich da eine halbe Stunde in eine Schlange zu stellen.
Aber das ist die deutsche Seele, Reini. Wenn es irgendwas gibt, worauf du den Deutschen triggern kannst, dann ist es billig tanken. Da geht der Deutsche komplett ab.
Ich finde, also es gibt Momente, wo Sparsamkeit vollkommen richtig und vollkommen okay ist. Es gibt aber auch Momente, wo das einfach nicht angebracht ist, finde ich. Das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Oder was, wo ich das auch gelernt habe, ist Hardware. Also wenn ich jetzt Werkzeug kaufe oder wenn ich einen Computer kaufe oder so. Ne, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das hat sich für mich bisher sowas von bestätigt.
Das stimmt.
Ja. Also ich habe mir zum Beispiel vor Jahren mal ein MacBook gekauft, da habe ich als Student lange für gespart. Das hat mich damals 2.500 Euro gekostet. Ich hätte einen PC, also so ein Dell-Notebook oder so, für die Hälfte des Preises haben können. Ich hatte dieses MacBook aber noch bis zu meiner Promotion. Ich hatte das Ding über 6 Jahre. Und dann sind 200.000 Euro.
Was für ein Computer gefühlt 6 Leben sind.
Genau,
ne?
Und dann sind 200.000 Euro halt doch nicht so viel Geld.
Das relativiert sich. Und Geld ist ja am Ende auch Geld sollte, wenn man es hat, ein Mittel sein, um Dinge leichter zu machen. Nicht um Konsum oder Kapital anzuhäufen. Oder um irgendwie besonders hart. Also ich zum Beispiel habe jetzt für meine Tour hier in den Osten und nach Berlin und so einen Fahrer. Also ich habe jemanden, der fährt mich mit meinem Auto durch die Gegend, der ist schon in der Halle, macht dann ein paar Sachen fertig und dann komme ich auf die Bühne. Ich wollte das partout niemals haben. Ich fand den Gedanken, wie Prinzessin Diana, dass ich meinen fetten Arsch durch die Gegend fahren lasse, ich komme mir so beknackt vor dabei. Da wird jemand bezahlt dafür, dass er mit mir Zeit verbringt. Und ich hatte das heute jetzt das erste Mal, ist ein super netter Typ, Grüße gehen raus an Arthur, und der schläft auch gerade im Hotelzimmer neben mir, und also in einem anderen. Und
natürlich
Arthur,
in einem anderen.
Ja, okay, wir bumsen, ich bin ehrlich, er ist ein heißer Typ. Jedenfalls, der sagte dann auch zu mir, sieh's doch mal so, erstens, es ist mein Job, ich mach's gern, klar verdiene ich damit Geld, um meine Familie zu ernähren, aber trotzdem, ich mach's gerne. Und wenn du es nicht in Anspruch nimmst, habe ich auch keinen Job. Also ist völlig okay für mich, das zu machen. Und ich sehe das auch nicht. Und da habe ich auch gedacht, ja, vielleicht hat er auch recht. Und für mich war der Entscheidungspunkt, als ich jetzt auf Tour wieder ging, ich bin von Let's Dance so leer gepumpt. Ich bin so müde, dass ich letztens auf einer einstündigen Fahrt nach Dortmund 2-mal eingenickt bin und meine Frau dann übernehmen musste, weil ich nicht mehr konnte. Ja. Und jetzt die Tour Erfurt, Berlin, Köln, das sind fast 1.500, 2.000 Kilometer. Und da habe ich dann echt ganz bewusst gesagt, nee, das traue ich mir einfach nicht zu. Und bisher kann ich, meine Frau hatte mal wieder recht, kann ich nicht berichten, dass das ein Fehler war. Auch wenn es sich seltsam anfühlt, dass da jemand halt für Geld neben dir herläuft und für Geld mit dir Zeit verbringt. Aber aus beruflicher Sicht, ich bin noch nie nach so einer langen Fahrt, also sind jetzt 4 Stunden nach Erfurt gefahren gestern, heute, bin ich so entspannt und ausgeglichen angekommen. Also das kenne ich weder aus der Bahn noch wenn ich alleine fahre.
Ich wollte gerade sagen, gerade so im Jobumfeld, ne, wenn es dein Job ist tatsächlich, dass du halt an 3 Tagen irgendwie 2000 Kilometer zurücklegst, weil du abends noch auf Bühnen stehen musst und zwischendurch noch Fernsehaufzeichnungen hast oder sonst was, ne? Oder sei es jemand, der irgendwie, was weiß ich, einmal quer durch Deutschland fährt, weil er irgendwie da ein Meeting hat, da auf einer Baustelle sein muss und da irgendwie, was weiß ich, irgendwas beaufsichtigen muss oder sonst was, dann finde ich das durchaus berechtigt, wenn man halt in der Situation jetzt wie bei dir gefahren wird, weil es halt anders terminlich fast nicht geht, ne? Oder wenn man zum Beispiel in der Bahn erste Klasse fährt, ne? Wenn das nicht absurd teuer ist. Manchmal ist Bahnfahren in der ersten Klasse absurd teuer, aber ich sitze heute, also mittlerweile auch da, wenn ich eine längere Strecke mit der Bahn zurücklegen muss, gucke ich, sehe, das Ticket für die zweite Klasse kostet irgendwie 180 Euro und das Ticket für die erste kostet irgendwie 40 Euro mehr, dann buche ich das Ticket für die erste Klasse, weil es für mich tatsächlich dann der Job ist und ich da irgendwie ein bisschen mehr Ruhe habe, ein bisschen mehr Platz habe, funktionierendes WLAN meistens und in der Zeit dann tatsächlich auch noch arbeiten kann.
Ja, ja, und das ist ja dann, also wenn du es dann ummünzt, die Zeit, die du dir sparst und so, klar, also die Zeit, die ich mir jetzt spare in Relation zu dem, was mich jetzt ein Fahrer kostet, das wäre jetzt Quatsch, natürlich. Ja,
es geht aber nicht um Zeit, es geht um Energie, die man noch hat.
Ich bin jedenfalls nie so entspannt irgendwo angekommen. Die Show war super. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft wieder so machen werde. Das kann ich nicht beurteilen. Aber bisher ist meine Erfahrung positiv und gut. Und das ist ja schon mal schön. Also hätte ja auch total doof sein können.
Ja, aber
ich habe nicht das Gefühl, dass ich es eben irgendwie, ja, total. Aber ob, mal gucken. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin dankbar für die coole Show heute. Das hat verdammt viel Spaß gemacht. Ich war jetzt gefühlt seit 2 Jahren nicht auf der Bühne, Reinhard. Ne?
Ja, ey, also, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Mit kleinen Sprinklern. So.
Wir haben mit AAA mal was gemacht oder du mit diesem anderen Podcast, dessen Namen mir nicht einfällt.
Kenn ich nicht. Was war das nochmal? Fischstäbchen und Börek-Tasche war das, ja, oder?
Genau. Nee, das also hier, wenn du mit Östschan halt auf der Bühne warst. Aber sonst war da ja nichts in der Zeit. Ich habe mit Nikolas in 2 Wochen haben wir auch unsere ersten methodisch inkorrekt Live-Termine in Berlin und Leipzig. Ich weiß nicht, bei uns wird es so sein, dass das jetzt 2 Termine sind, die einzigen, die nicht verschoben wurden und dann ist erstmal eine längere Pause und es geht im Oktober weiter. Hast du jetzt in dieser einen Woche, wo du genialer Mensch mal nicht Let's Dance hast, da 3 Live-Termine reingeballert, geht das danach noch weiter oder hast du jetzt auch erstmal nur diese 3 Termine und dann wieder eine längere Zeit nix?
Nee, ich hätte ja, also Let's Dance geht ja unmittelbar weiter.
Ja, das weiß ich. Nee, aber ich meine Live-Termine weitere.
Nee.
Auch nicht, ne? Bis wann geht Let's Dance überhaupt?
20. Mai.
20. Mai. Das ist ja noch ein bisschen hin, ne?
Ja, richtig. Das
noch
ist noch
bisschen, so groben, ja,
Papa
groben
muss
Monat,
noch ein bisschen
hasseln,
ne? Genau, es ist noch groben Monat und es wird, ich bin mal gespannt, wie lange ich noch dabei sein werde.
Ach, bis jetzt schlägst du dich doch ganz gut.
Ja, ich habe mich schon, also sagen wir mal so, im Vorhinein hätte keine Sorge gedacht, dass ich in der 8. Folge noch dabei bin. Ne? Nee. Das muss man auch sagen.
Das denke ich jede Woche. Das
ja, aber ich gebe mein Bestes, das irgendwie hinzukriegen, aber es verlangt mir auch echt viel ab. Also das ist wirklich, das klingt immer so, ne, ja, das ist ja so anstrengend, aber ganz ehrlich, das ist das Anstrengendste, was ich je gemacht habe.
Hast du dich gerade auf deine Kopfhörer gelegt? Falls ja, steh auf.
Ach, warum?
Weil ich dich nicht mehr höre, du Vollpfosten.
Ach so, ja, okay. Ich habe gesagt, das ist das Anstrengendste, was ich je gemacht habe.
Ja, schön, dass du ganz gleich bin. Ein paar Minuten musst du noch durchhalten.
Es tut mir leid, Leute, dass ich heute nicht die richtig harte Energie mitbringe. Der Reini muss es wieder carryen. Mhm. Du bist heute du bist heute ein AD Carry und ich bin halt einfach ein Defense, weißt du?
Ich überlege,
du musst mich ein bisschen streicheln verbal, Rainy
Bear. Ich überlege gerade, wie ich das Gespräch weiter lenke. Wir haben Fragen, also eine Frage bekommen per Mail, die ich sehr interessant finde.
Ich überlege gerade, wie das Gespräch fick dich selber denn vor. Notfalls mache ich es halt. Gottes Namen, du faule Sau.
Ich habe auf meiner Themenliste habe ich lustige Todesfälle. Nee, aber
lustige, ja. Happy Todes. Es gibt lustige Todesfälle auf deiner Themenliste.
Es gibt eine ganze Liste in der Wikipedia. In der Wikipedia
okay,
gibt es eine Liste ungewöhnlicher Todesfälle. Eigentlich, also ich habe da nicht so viel
drin. Also so ein bisschen wie Darwin Award?
Ja, genau, es ist so Darwin Award mäßig. Und das hat mir jemand zugeschickt und mich auf einen bestimmten aufmerksam gemacht, den ich gelesen habe und mir nun dachte, what the fuck? Mein persönliches Highlight, ich glaube, da geht nichts anderes drüber. 2018, ein Mann aus Hamburg.
Okay.
Wie du dir vorstellen kannst, viele dieser Todesfälle haben mit sexuellen Handlungen zu tun.
Geil.
Dieser auch. Ein Mann aus Hamburg, der zur eigenen sexuellen Befriedigung seinen Körper mit Scheibenkäse belegte, in einen Taucheranzug stieg, eine Plastiktüte über den Kopf zog und sich vor einem eingeschalteten Heizkörper setzte, starb. Das ist schon hart, oder? Tod durch Scheiblettenkäse.
Oh, ich will nicht über Tod von Leuten lachen, aber fick dich selber
im Kopf
oder sowas.
Jetzt stell mal die Polizeibeamten vor, die den gefunden haben.
Nein, stell dir die Familie vor, du kommst nach Hause so, Rainer, ich bin schon da, hallo, ich hatte heute früher frei beim Rewe, Rainer. Und dann sitzt der Typ da in einem Taucheranzug,
mit Scheiblettenkäse. Ich müsste mich ja hart zurückhalten, nicht so einen Ring Ananas oben drauf zu legen.
Und nun ist es perfekt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die Frage stellen will, aber warum?
Wie gesagt, also mehrere, also ich kann mal noch ein, zwei andere vorlesen, mehrere haben mit sexuellen Befriedigung zu tun.
Nein, aber stopp, warum?
Warum der dann gestorben ist oder was?
Sexuelle, also ja gut, also offensichtlich hat er sich selbst gebraten und ist dann halt an Überhitzung und Dehydration verreckt, aber wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen Taucheranzug voller Scheiblettenkäse anzuziehen?
Ich habe keine Ahnung, das ist ja bei vielen so sexuellen Praktiken oder Sachen, die einen irgendwie stimulieren, frage ich mich auch mal, wie ist da jemand drauf gekommen? Also
Grüße gehen raus an unseren Freund Peter Mann. Vielen Dank, dass du uns hörst. Du bist eine Inspiration für uns alle.
Du meinst den Staubsaugerficker, ne?
Ich meine den Staubsauger.
Der hat auf Twitter auf uns reagiert, weil er wieder für ein Intro herhalten musste. An dieser Stelle nochmal, wenn du uns mal was einsprechen möchtest, ein kleines Ständchen für den Basti. Du bist, you're welcome.
Bitte.
Der Spider-Ficker wollte mir übrigens folgen auf Twitter.
Das ist, Jungs, ihr lebt den Traum, wir glauben an euch, das ist wirklich eine gute Idee.
Möchtest du noch ein paar andere hören? Fast alle haben irgendwie mit Sex, also alles sind irgendwie Männer und es hat mit sexuellen Handlungen zu tun.
Weil Frauen nicht doof sind, Rainer. Das ist einfach, Frauen sind nicht doof genug. Keine Frau würde auf die Idee kommen, sich mit Scheiblettenkäse zu belegen und sich in Taucheranzug zu zwängen. Das ist einfach so männlich. Das ist so, ja, jetzt so geil, Scheiblettenkäse. Jetzt mal mir noch schön ein bisschen Remo in den Nacken und dann setze ich mich hier von Eis. Fuck. Oh fuck. Übrigens, große Empfehlung, habe ich vielleicht noch nie empfohlen im Podcast. Da geht es auch um, sagen wir mal, zumindest eine unangenehme Todessituation. Ein sehr schöner Film, der komplett untergegangen ist. World Greatest Dad mit Robin Williams, einer seiner letzten Filme. Gedreht von Bobcat Goldthwait, der die Stimme von Mr. Floppy in dieser schrecklich nette Familie-Verarsche gemacht hat. Spielt auch gar keine Rolle. Jedenfalls in diesem Film geht es darum, dass ein Vater Mitte 40, Mitte 50, gespielt von Robin Williams, einen Wichsersohn hat. So einen richtig kleinen, doofen Wichser. Arroganter, kleiner Pissflitscher, ne? Und er kommt eines Tages nach Hause, will seinen Sohn irgendwie ankacken, weil, keine Ahnung, Garage offen war oder so, macht die Tür auf und da sitzt der Sohn, er hängt an, ich glaube, also mit seinem Pimmel in der Hand, er hängt an der Tür, an einem Türgriff. hat sich also einen ranken wollen, ist irgendwie ausgerutscht und ist tot.
Ich verstehe nicht, warum Leute sich dabei würgen, aber das scheint eine sexuelle Stimulierung zu sein.
Also rein medizinisch ist es wohl so, dass die mangelnde Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff zu irgendeiner Art stärkerem Orgasmus führt. Aha. Gibt ja auch ein paar Prominente, die so gefunden worden sind, unter anderem Kill Bill.
Gibt's ja mehrfach.
Aber was für eine beschissene Situation. Und in dem Film geht es darum, dass er halt gefunden wird und sein Sohn ein totales Arschloch war, aber er nicht will, dass die Öffentlichkeit erfährt, was für ein ekliges Arschloch sein Sohn war. Und dass auch keiner zur Beerdigung kommt. Und deswegen das Jahre her, als ich ihn gesehen habe, erfindet er ein Notizbuch dieses Sohnes, in dem Gedichte und nachdenkliche Texte stehen und liest das bei der Beerdigung vor. Um halt nicht zu sagen, mein Sohn war ein videospielender, dauerkiffender, kleiner Wichser, liest er halt diesen Text vor von sich und gibt ihn als den seines Sohnes aus. Und dann gerät es halt völlig außer Kontrolle, dass sein Sohn zu so einer Art männlicher Julia Engelmann wird, ne? Und immer beliebter wird darüber und er dann ständig neue Texte erfinden muss, die er in seinem Namen dann halt vorträgt.
Aha.
Und sehr, sehr unkommerzielle Geschichte. Keine Ahnung, welches Studio das gegreenlightet hat, weil ich meine, ich finde meinen Sohn beim Wichsen und dann erfinde ich Gedichte, die er nicht geschrieben hat, ist schon eine komische Prämisse.
Klingt fast ein bisschen nach American Beauty, oder?
Ein bisschen, genau. Aber der Film ist echt gut und American Beauty nebenbei auch, den sollte man auch gesehen haben. Aber, also World Greatest Dead, genau. Und wie sind wir darauf gekommen?
Wir waren bei komischen Todesfällen oder ungewöhnliche Todesfälle.
Drop it like it's hot rein.
Ja, sehr, sehr gerne. Hier sind ein paar richtig gute bei. Den Klassiker aus dem Jahr 2020 kennt man ja. Der Typ, der Flat Earther, der beweisen wollte, dass die Erde eine Scheibe ist, sich selbst eine Rakete gebaut hat, mit der in den Himmel geschossen hat und dabei halt abgestürzt ist.
Ja, das ist schon.
Sehr schön ist der letzte Eintrag aus dem letzten Jahr. Ein 39-jähriger Mann blieb kopfüber in einem Bein einer Stegosaurus-Statue aus Pappmaché stecken, nachdem er sein Handy in der Statue verloren hatte und versucht hatte, dieses wieder herauszuholen. Die Leiche des Mannes wurde entdeckt, nachdem Passanten einen üblen Geruch, der offensichtlich von der Statue ausging, bemerkt hatten.
Mein Gott, wie lange hat er denn da drin gesteckt?
Offensichtlich relativ lange.
Ja, aber diese Statue stand doch irgendwo an einem öffentlichen Ort rum. Also man muss den doch gehört haben, wie er irgendwie brüllt oder so.
Ich habe keine Ahnung. Oder sehr schön auch, ein Mann aus Florida nahm an einem Wettbewerb einer Tierhandlung bei, um eine Python zu gewinnen. Nachdem er dutzende lebende Kakerlaken aß, blockierten Körperteile der Kakerlaken seine Atemwege. Kurze Zeit später verstarb er.
Oh mein Gott. Reinhard, du musst dir mal vorstellen, du hast nur ein Leben. Ne? Nur diesen einen. Ja. Also ich bin kein Buddhist, ich glaube nur an diesen einen Versuch. Und dann kratzt du ab, weil du, um eine Python zu gewinnen, Kakerlaken frisst.
Ja, es ist.
Also ich meine, wie unfassbar erniedrigend ist diese Todesart.
Ne? Hier war noch ein Serienmörder, der versucht hat, in einer im Knast eine Steckdose zu vögeln und dann an Herzrhythmusstörung durch den Stromschlag verreckt ist.
Alle wussten, dass Dump Willy nicht ein kluger Bursche war. Er hat versucht, eine Steckdose zu füllen.
Ja, also sich elektrisch zu stimulieren. Auch sehr schön. 2005, Kenneth Pinion, ein US-amerikanischer Ingenieur, starb an den Folgen einer Darmperforation, nachdem er zuvor passiven Analverkehr mit einem Hengst hatte. Oh Gott.
Oh Gott. Wie kriegst du den Hengst überhaupt dazu? Machst du irgendwie?
Ich hab keine Ahnung. Ich muss sagen, eins meiner Highlights, 2001, an Bord eines Flugzeugs der Nationalgarde von Florida. Warum ist es immer Florida? Florida Man. Ne? Also
es
an Bord
ist immer
eines
Florida
Flugzeugs,
Man, Reini.
An Bord eines Flugzeugs der Nationalgarde von Florida wurde die Last ungleich verteilt. Die Maschine mit ihren 21 Insassen stieg dennoch ohne Probleme auf und ließ sich fliegen. Als der Flugkapitän unterwegs jedoch zur Toilette ging, verlagerte sich der Schwerpunkt der Maschine derart, dass es zum Kontrollverlust kam und die Maschine abstürzte.
Du Scheiße. Der hat die alle gekillt, weil er kacken gegangen ist?
Im Grunde ja. Ein Mann aus Hazelmere, England, starb, als er sich Tampons in beide Nasenlöcher steckte, um damit sein Schnarchen zu unterdrücken. Ach Gott.
Aber warum hat der denn nicht durch den Mund geatmet, Reinhard? Warum denn nicht?
Ich kann diese Liste nur sehr empfehlen. Ungewöhnliche Todesfälle. Da sind auch ein paar tragische bei, aber ein paar sehr, sehr witzige auch.
Ach. Wie bitter. Also ich meine, du hast diesen einen Versuch und dann stirbst du bei sowas, weißt du, irgendwie.
Ja, das, das ist ja auch so ein Ding, ne? Es gibt ja auch so, mir fällt gerade niemand ein, aber es gibt ja auch so Extremsportler, die sich in tausendfach schlimme, gefährliche Situationen begeben oder irgendwelche Soldaten, Kampfjets, bla bla bla. Und wobei sterben sie? Weil sie auf dem Weg zum Aldi stolpern und mit dem Kopf aufschlagen oder so.
Also, das ist hart, aber das ist ja bei Michael Schumacher ein Stück, der lebt zwar noch, aber ja,
richtig.
Ein Stück weit ist es so, ne?
Das stimmt, der ist also, ja beim Skiunfall, ne? Hat er, also in seiner Freizeit im Grunde hat er sich so stark verletzt, dass er am Ende, liegt er im Wachkoma?
Das weiß man nicht so wirklich, aber es steht zur Vermutung und geht ja am Ende auch keinen an, aber es ist zumindest klar, dass der sehr viele Jahre schon nicht mehr in der Lage ist, vor Kameras zu treten oder irgendwas zu sagen. Und wenn du dir vorstellst, dass dieser Mann sich ja berufsmäßig, also ich habe einmal eine Innenperspektive von einem Formel-1-Auto gesehen.
Ja, Wahnsinn, oder?
Und absolut geil. Also jeder, der da reinsteigt, der das fährt, egal ob du 17. bist oder 1. bei der Nummer, also es sind ja sowieso nur ein paar Sekunden Unterschied, du musst wirklich richtig schwer einen am Helm haben. Also ich habe einmal so ein Video gesehen, wo die bei einem Regenrennen, wo du sowieso schon nichts siehst, mit Vollgas irgendwie wirklich mit 290, 350 Sachen über die Rennstrecke rasen und der Pilot im allerletzten, also Rennpilot im allerletzten Augenblick überhaupt sieht, dass vor ihm einer gecrashed ist und einfach ein explodierter Wagen auf der Straße liegt. Und der Typ hat so unfassbare Reflexe gehabt, dass er es geschafft hat, irgendwie mit einer halben Sekunde da noch dran vorbeizupesen. Also unfassbar.
Ja, Wahnsinn. Das, also ich finde Formel 1 auch total, total krass, weil man irgendwie, wenn man das im Fernsehen sieht, gar kein Gefühl dafür hat, was für Geschwindigkeiten die da drauf haben. Ne? Also das sieht man erst, wenn man mal so ein normales Auto daneben sieht, also wie schnell die sind, was für Beschleunigungen die haben. Aber was ich auch komplett irre finde, sind Rallyes. Also jetzt nicht so eine Rallye. Wie
machst du ja jetzt.
Nee, wir fahren mit einem VW-Bus, fahren wir nicht über Autobahnen, sondern nur Landstraßen und so und ohne Navigation, nur mit Kartenmaterial. Halt ganz gemütlich diese Strecke. Ne? Aber ich meine so richtige, so Rennrallyes, wo die Leute mit irgendwelchen hochgezüchteten Straßenautos.
Ja, das ist komplett irre, Digga.
Das
oder
ist
hier
richtig
diese,
irre. Und nicht nur die Fahrer, auch
Colin
die Zuschauer.
Colin McRae-Sachen, das ist ja auch, wie heißt das nochmal? Genau, die Zuschauer. Ich habe das einmal gesehen, wo die so blind fahren. Da sitzt einer mit einer Karte daneben und sagt so, now, sir, turn left.
Ja.
Und denkt so, der Fahrer hat keine Zeit, die Kurve zu sehen, deswegen verlässt er sich darauf, dass der Typ, der aus Versehen die Karte falsch rumhält in seiner Hand, jetzt mit links 80 Grad richtig liegt. Das ist so unfassbar irre. Das ist so.
Es ist komplett irre.
Total.
Also so Rallyes sind komplett irre, auch wenn man dann irgendwie sieht, dass die so einen Meter an den Zuschauern vorbei fliegen, also wirklich fliegen. Ne?
Also, aber vielleicht bin ich auch geizig, Reini, oder so, weißt du? Aber ich denke immer, nicht geizig, vielleicht bin ich auch ängstlich, aber ich denke immer, egal wie geil das sein kann, also sowas zum Beispiel, so ein Ding zu fahren, was sicherlich richtig, richtig geil ist. Also macht wahrscheinlich wahnsinnig Spaß. Ähnlich wie Basejumpen wahnsinnig Spaß macht oder so. Aber mein eigenes Leben, also mein Basti-Leben, ist mir einfach zu viel wert. Ich habe nur diesen einen Versuch. Ich möchte nicht mit 37 beim Basejumpen sterben. Das wäre irgendwie doof.
Ja.
Und deswegen verzichte ich auf sowas.
Ich glaube, man muss so eine gesunde Mischung finden aus halt Vernunft noch, aber auch mal hier und da jetzt nicht sein Leben riskieren, sondern was machen und rausgehen. Ne? Also den ganze Zeit irgendwie nur ängstlich zu Hause sein, ist halt auch nicht die richtige Variante. Ne? Aber ich kann genauso gut das verstehen, was du halt meinst. Ne? Also diese Extremsportarten, die Leute betreiben wie Basejumpen, wo halt wirklich bei jeden Tag bei dem Sport dein Leben aufs Spiel setzt, diese ganze Red Bull-Dinger. Da gab es auch mal eine ganz gute Dokumentation drüber. Red Bull sponsert ja jede Menge von diesen Extremsport-Dingern. Ja. Ne? Also von diesen Red Bull Flight Race irgendwas bis zu Leuten, die aus der Stratosphäre irgendwie aus dem Weltraum hüpfen wollen oder so. Ne? Also das ist ja alles Red Bull sponsert und natürlich kriegt man immer nur die Sachen mit, die erfolgreich sind, aber bei diesen Sportarten gehen so viele Leute drauf, ne? Es ist Wahnsinn. Auch, kennst du das Isle of Man Rennen? Also die Isle of Man Tourist Trophy?
Die Isle of Man kenne ich, aber ich, Isle of Man Rennen kenne ich zum Beispiel.
Auf der Isle of Man findet seit 1915 oder so, also schon super, super lange, also über 100 Jahre, wow, ja, doch über 100 Jahre schon, das Isle of Man TT, also die Tourist Trophy statt. Das ist ein Motorradrennen, das einmal über die halbe Insel geht. Und zwar zum Teil auf, natürlich alles abgesperrt und so, aber zum Teil durch die, ja, durch die Dörfer auf normalen Straßen. Ne? Und
wow.
Mit Durchschnitts, jetzt kommt's, Durchschnittsgeschwindigkeiten, ich habe es gerade mal gegoogelt, der aktuelle Rundenrekord wurde von Peter Hickeck 2018 aufgestellt, mit einer Rundenzeit von 16:42, also 16 Minuten 42, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 217 km/h entspricht.
Durchschnitt?
Durchschnitt, mit dem Motorrad, okay, auf normalen Straßen.
Scheiße, ja.
Die sind, also Isle of Man ist komplett durch. Die sind einfach nur wirklich komplett durch. Ich weiß aber auch nicht, wie viel.
Ich meine, es sind so Leute, die da drauf, also ich habe das in Bratwurst und Backlava letztes Mal erzählt, wir hatten einen Dreh mit Alle gegen einen in der Schweiz mit zwei Extremsportlern, die so, ich kann es immer nicht unterscheiden, Paragliding, Parasailing, die springen aus dem Flugzeug und gleiten dann an einem Schirm zu Boden. Und
da
machen
hätte ich
dann
jetzt
so
gesagt,
Tricks
das sind Springer. Paragliding sind doch die, die irgendwo in den Bergen loslaufen und dann so abheben, oder?
Das ist, glaube ich, Parasailing. Oh, boah, Reini, ich weiß nicht. Fallschirmspringer sind es nicht,
okay,
weil die haben, die springen raus und haben sofort ihren Fallschirm offen und machen dann noch so Tricks in der Luft.
Ah, okay.
Also die sitzen da auch so drin irgendwie, also in unterhalb des Schirms. Die hängen da nicht drin, sondern die sitzen da so drin.
Ja.
Und ja, scheißegal, jedenfalls, die springen aus dem Flugzeug, ziehen den Fallschirm und machen da so Tricks. Und der Gedanke war, die springen aus dem Flugzeug und schießen sich in der Luft, auch schon mal voll irre, so einen Wasserball, so diese aufblasbaren Nivea-Dinger, die man kennt, weißt du, so diese, so die ungefähr, keine Ahnung, so groß sind wie ein Disco-Kugel.
Ja.
Hin und her. Also Fußball wäre zu klein gewesen, so ein luftiges Ding, das langsam fällt, schießen sie hin und her. Und wie oft sie das schaffen.
Ja.
Und wir drehen den ersten Versuch. Ich hatte die Jungs, hatte mit denen gefrühstückt, gequatscht, ganz nette Jungs.
Ah, das habe ich gehört. Ich habe das gehört, als du das erzählt hast. Ich habe die Folge Bratwurst und Backlava tatsächlich gehört. Aber kannst du nur mal ganz kurz zusammenfassen?
Und dann springen die da raus und ich gucke so hoch. Das ganze Kamerateam, wir gucken alle hoch. Oben war noch ein Helikopter, der die in der Luft filmte, damit man es aus der Nähe sah. Und der eine macht den Schirm auf und der andere nicht. Und ich gucke und ich denke so, okay, jetzt müsst ihr gleich den Schirm aufmachen, weil sonst sind es noch so 600 Meter bis zum Boden. Und dann wurde allen Beteiligten klar, der Typ kriegt den Schirm nicht auf, da ist was passiert. Und wir gucken da hoch und ich sag schon zu meinem Kameramann, wir gucken doch jetzt gerade nicht, wie der tödlich verunglückt, weil war ja klar, wenn der runterkommt und nicht gebremst ist, ist der tot, ne? Und wir stehen da, ne? Und dann so wirklich 200 Meter vorm Erdboden löst der, also der hatte sich irgendwas verkurbelt, verquasselt, keine Ahnung, irgendein Kabel hatte sich um den Rucksack gelegt beim Öffnen und der konnte auch den Notschirm nicht ziehen und dann hat das mit dem Messer in der Luft losgeschnitten und hat es gezogen. Also völlig irre, im freien Fall, ne? Und der kommt unten an, wir alle am Schwitzen, ich renne auf den zu, umarm den, ich sag so, Alter, bist du wahnsinnig, was da passiert? Und er so, ja, das passiert. Und ich denke so, willst du mich jetzt verarschen? Der wäre wirklich abgekratzt so und der hat das hingenommen wie so, ja, das kann passieren, mein Gott, ne? Und ich so nah vorm Tod und der war bei dem nicht gegeben, der hatte keine Angst davor.
Hatte er keine Angst davor oder ist das wirklich was häufiger mal passieren kann, dass man den dann wegschneiden muss und dann halt den Ersatzschirm zieht?
Also ich habe ihn gefragt und es war wohl das erste Mal, dass ihm das passiert ist, aber es sowas kann vorkommen, weil die fallen dann in so einer Drehbewegung.
Ja.
Und wenn die dann sehr viel Bewegung oder wenn die sehr viel Dings mitgenommen haben, sehr viel Bewegung mitgenommen haben, dann besteht die Gefahr, dass die Kabel sich da verheddern. Aber es ist sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Und auch aus der Höhe irgendwie, das war jetzt nicht 10.000 Meter, sondern 1.500 Meter. Du hast auch nicht so viel Zeit. Du hast einfach nicht so viel Zeit. bis du unten bist. Ne? Ja, ja. Und ich fand das so krass. Und dann denke ich auch so, was sind das für Typen, die sowas machen? Also wie hart musst du drauf sein?
Ja, aber vielleicht bist du auch da an einem Punkt, je nachdem wie alt du bist oder was du sonst so tust, dass du dich, unsterblich ist jetzt zu viel gesagt, aber dass du dir das Risiko gar nicht so sehr bewusst machst. Ich glaube, das kommt mit dem Alter, dass man, wenn man älter wird, man in Anführungszeichen vernünftiger wird oder mehr drüber nachdenkt. Ich meine, ich bin ja früher auch Motorrad gefahren und auch gar nicht, also jetzt nicht super viel, aber auch nicht wenig. Ich bin auch mit dem Motorrad mal von Essen bis Italien runtergefahren und so, also über die Alpen. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, so, boah, ja, da war auch mehr als einmal die Stelle, wo ich, weiß ich nicht, wenn ich nicht rechtzeitig doch noch gebremst hätte oder so, würde ich jetzt auch nicht hier sitzen.
Irre, ne?
Also,
und das ist ja, das ist ja so auch insgesamt irre, die,
tatsächlich.
Das ist ja auch ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, die in Anführungszeichen Wahllosigkeit des Schicksals. Also, ich hatte auch schon so ein, zwei Situationen, wo ich mit meiner Frau oder auch mit Freunden, ich weiß noch, auf dem Weg zum Rock am Ring ist das zum Beispiel mal passiert. Da sind wir, also da waren wir im Auto, einer meinte, ey, sollen wir doch noch einen Kaffee holen? Ich sage, ich weiß nicht, ja, komm, okay, komm, wir fahren schnell ab. Wir fahren ab, haben wirklich super schnell Kaffee geholt, fahren wieder drauf und vor uns war ein Lasterunglück, ein Tanklasterunglück und wir wären da reingefahren, wir wären genau in dem Moment da gewesen.
Na, Glück gehabt.
Und dann denkst du, diese eine Entscheidung, dieser eine, also ich meine, weißt du, der Butterfly-Effekt, da gibt es ja auch diesen Film, ja, mit Ashton Kutcher, der nicht gar nicht so schlecht ist. Ja, das ist natürlich alles so ein bisschen banal, aber es stimmt ja wirklich. Also Beispiel, jede Entscheidung unseres Lebens, völlig egal, ob es jetzt lebensbedrohliche oder Liebesentscheidung oder was auch immer ist, sind abhängig von einer so unendlichen Variante von Variablen.
Ja, klar.
Dass man das kaum, also Beispiel, Sonka jetzt, mit der du verheiratet bist. Stell dir vor, die hat ja dich über methodisch inkorrekt, ist sie auf dich aufmerksam geworden. Die war ja Fan von diesem Podcast. Sie wäre einfach nicht Fan von diesem Podcast. Nichts in deinem heutigen Leben, dein Wohnort, dein Job, nichts von dem wäre heute so.
Nee, richtig.
Du wärst mit irgendjemand anderem zusammen.
Ja, das ist auch, das habe ich mir bei so vielen, vielen Sachen schon gesagt. Ich habe mich mit dem Loffi mal bei Das Ziel ist im Weg darüber unterhalten, als wir uns darüber unterhalten haben, ob Erfolg was mit harter Arbeit zu tun hat oder mit Glück. Na, also was ist es mehr, harte Arbeit oder Glück? Und wir sind beide zum Schluss gekommen, das kann man gar nicht so genau sagen, weil Glück spielt immer eine riesige Rolle, was erfolgreiche Menschen häufig nur nicht so gerne zugeben, weil die halt sagen so, nee, ich habe hierfür halt gearbeitet. Ne? Ja, mag sein, aber das haben andere auch, die hatten aber nicht das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein oder so. Na, also es hat auch immer ganz,
so
ganz
gute
viel
Comedians,
mit Glück zu tun.
Es gibt so gute Musiker, es gibt so gute Künstler, in allen Bereichen gibt es so gute Leute, die nie wahrgenommen wurden, weil dieser eine, wie bei mir, ne, also Wer wird Millionär, ist der, das ist so das beste Beispiel für Butterfly-Effekt. Wer wird Millionär, nichts davon wäre jemals passiert, wenn ich auf diesem Scheißstuhl nicht teilgenommen hätte.
Ja.
Es wäre nicht passiert, wie denn? Ich wollte kein Buch schreiben, ich hatte gar keine Intention dazu. Ich habe sowieso gedacht, ich habe keinerlei eine Chance. Ich fand das, wenn ich drüber nachdenke, einfach völlig irre, dass das dadurch passiert ist. Und ich war ja auch dreimal bei Wer wird Millionär. Oder sagen wir, ich hätte es auf den Stuhl geschafft, dann hätte ich halt nicht meinen Vater angerufen. Dann wäre es halt eine Biologiefrage gewesen. Dann hätte ich meinen Kumpel, den Biologen, angerufen.
Ah.
Dann wäre auch nichts davon passiert. Oder mein Vater hätte die Antwort nicht gewusst. Oder. Und ich finde, da kann man sich echt verlieren.
Ja, drin, ja, ja. Und da sollte man auch gar nicht zu viel drüber nachdenken. Man könnte, also ich finde nur, man kann sich als vielleicht so als Lebensratschlag oder Essenz daraus mitnehmen, wenn man sich bei Sachen überlegt, soll man das tun oder soll man es nicht tun, mach es. Wenn es dich nicht umbringt oder so, dann mach es.
Also so, und wenn es dich umbringt, dann schneid einfach den Schirm
sowas
durch.
Wie, soll ich jetzt heute Abend in das Kino gehen, also in den Kinofilm gehen, irgendwie mit Freunden oder sonst wem, so richtig Bock habe ich gar nicht, oder soll ich noch mit in die Kneipe gehen auf ein Bier? Bisher kann ich immer nur sagen, mach es. Also
ist ein bisschen so, ne?
Ja. Also
man sollte keine Gelegenheit aber du könntest jetzt auch wieder sagen, auch das Auslassen der Gelegenheit führt ja zu einem Weg. Auch das Nicht-Tun führt zu einem Weg. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Das war einer der Sätze, die ich mir, es gibt so ein paar Lebensweisheiten, die Menschen mir gesagt haben, die ich mir immer gemerkt habe. Und einer davon war, nicht die Dinge, für die du dich entscheidest, pflastern deinen Weg, sondern die Dinge, gegen die du dich entscheidest.
Ja.
Und in meinem Job ist das ja auch so, ne? Also ich könnte jetzt auch total viel Instagram-Werbung machen für irgendeine Rotze, weißt du, für irgendwelche Sporthosen, und ich kriege jeden Tag Anfragen von Massagepistolen, irgendeine Scheiße, möchte ich nicht irgendwie für 15 Euro Oma Erika Videogrüße senden bei memo.de, ich beantworte sowas gar nicht, ich will das nicht, ich fühle mich da nicht, also ich finde es unauthentischen Shit. Ja, wir machen bei Alliteration auch Werbung, aber auch nur für Dinge, die wir mögen, ne? Und bei Dings zum Beispiel ist es so, dass ich denke, auch diese Entscheidung, das nicht zu tun, ändert ja meinen Weg ein Stück weit. Ändert ein bisschen,
das stimmt,
wie ich wahrgenommen
aber das
werde,
ist
wer
ja,
ich bin.
Das ist ja was anderes, ne? Wenn du dich bewusst gegen etwas entscheidest, zum Beispiel bewusst dagegen entscheidest, der Bild ein Interview zu geben, ne? Oder dich bewusst, dagegen entscheidest, für Dr. Smile irgendwelche Zahnaufhellung, bla, Werbung zu machen, ne? Natürlich, das ist auch was. Aber ich meinte eher so Sachen, die jetzt nicht irgendwie, wo es um dein moralisches Standing oder so geht, sondern eher so Sachen, ob man sie mal ausprobiert oder nicht, da seien jetzt diverse Drogen mal bitte ausgenommen, ne? Also man muss nicht sich Heroin spritzen, um mal zu gucken, ob das nicht vielleicht doch was für einen ist, ne? Das muss nicht sein.
Aber ich habe die Vermutung, dieses Crack könnte was für mich sein.
Ja, dieses Crack. Ich bin ja auch immer so ein crackiger Typ, ne?
Ein Crack, ein absoluter Sportcrack und auch jemand, der keine Zähne mehr
ja,
haben
und
möchte.
Cracker habe ich als Kind ja auch immer gemocht. Ne? Nee, genau. Aber ein schöner ist eine billige Komödie, aber ein schöner Film, der einem das sehr gut vor Augen führt, sehr plakativ bis zum Anschlag, ist Yes Man, oder auf Deutsch heißt er Der Ja-Sager. Kennst du den?
Mit Jim Carrey.
Mit Jim Carrey, genau. Der ist, wie gesagt, massiv überzeichnet und so, aber kurz zusammengefasst, Jim Carrey spielt dort eine Person, die nie bei Firmenfeiern mitmacht, die nie mit den Arbeitskollegen essen geht, die immer eine Entschuldigung hat, nie irgendwas mitmacht, sich nie irgendwas traut und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es da war, irgendwie in die Situation kommt, ich weiß nicht, ob es eine Wette war oder er hypnotisiert wurde oder so, ist auch vollkommen egal für die Story. Auf jeden Fall geht es im Wesentlichen darum, dass irgendwie eine Woche oder einen Monat oder so zu allem Jahr sagen muss und immer jede Frage mit Ja beantworten. Also, würdest du noch mitkommen? Ja, mache ich. Und dadurch halt irgendwie in seinem Leben aufblüht, so ein bisschen.
Ich erinnere mich, ewig her, dass ich ihn gesehen habe, aber diese Ja-Variante, also zu allem im Leben Ja sagen, wird ja dir dort, soweit ich mich erinnere, verkauft als eine Art, in Anführungszeichen, Erweckungsmoment.
Ja,
als
das
was,
ist, wie gesagt, ne? Sehr plakativ übertrieben dargestellt, aber so ein Körnchen Wahrheit ist da schon dran. Also
das, wahrscheinlich ist es sogar so. Also lieber Ja zum, es gibt bei Trainspotting am Anfang diesen Dialog, der natürlich eher enorm zynisch ist, da sagt Renton, gespielt von Hugh McGregor, sag Ja zum Leben, sag Ja zu Konsum, sag Ja zum neuen Auto, sag Ja zur neuen Uhr, sag Ja zu Drogen, sag Ja zu Sex und dann wird immer klar, dass es immer pervertierter wird und immer heftiger, ne? Und dass er damit meint, also was er damit meint, wird nie erklärt, aber im Sinne von, die Charaktere in Trainspotting sind ja alle maßlos, ne? Drogen sind ja ein Weg der Maßlosigkeit, ja. Kontrollverlust und so. Und ich erinnere mich sehr gut an diesen Dialog. Also kannst beides sagen, ne? Zu allem Ja sagen, zu allem Nein sagen. Ich bleibe bei dieser alten Regel, die mir jemand gesagt hat, und ich glaube auch wirklich, dass sie so ist, dass deine Entscheidung, wogegen du dich entscheidest, was du nicht tust, manchmal fast wichtiger ist. Weil die Dinge, wogegen du dich entscheidest, was du halt nicht machen willst, prägen so stark, wer du bist, prägen so stark, wie du wahrgenommen wirst oder wohin dein Weg fährt. War meine Erfahrung damit.
Das ist für dich aber jetzt auf jeden Fall eine außergewöhnliche Situation, weil du halt, ne, sowas wie Werbeanfragen oder Auftritte irgendwo oder so hast, was jetzt Leute in ihrem sonst alltäglichen Leben ja eher selten haben, ne? Ich denke auch, es ist wichtig, zu vielen Sachen entschieden Nein zu sagen und sich auch bewusst dagegen zu entscheiden, aber auch sich für Sachen, bei denen man sich nicht sicher ist, vielleicht einfach mal mutig genug zu sein, den Schritt zu gehen und Sachen zu machen. Na, also meine Mutter hat zum Beispiel zu mir gesagt, man soll sich möglichst nichts aufsparen für später. Und das finde ich ist auch ein sehr weiser Ratschlag, sich nichts für später aufzuwahren. Also dieses, ne, wenn wir in Rente sind, dann reisen wir mal um die Welt. Na, das ist eine, Das ist kein guter Vorsatz, weil wenn du in Rente bist, weiß ich nicht, ob du noch um die Welt reisen kannst. Na?
Das stimmt. Also dieses, das ist so dieser alte Gag in ganz vielen Kopffilmen, wo er dann sagt so, heute gehe ich in Rente, es ist vorbei, nach 40 Jahren Dienst. Und dann so dreht er sich um und wird erschossen. So,
ja, das genau
so
was.
Ne? Und ein bisschen, ja, aber so ein bisschen so ist es ja auch so, ne? Also dieses etwas vor sich, habe ich dir mal erzählt, dass mein Deutschlehrer zum Beispiel von einem Hund angebellt wurde und einfach tot war. Dieses,
Ja, oder stell dir vor, du hast 40 Jahre gearbeitet, dann hast dein erstes freies Wochenende, hast den Scheiblettenkäse gekauft und den Taucheranzug und ist dein letztes Wochenende.
Das ist natürlich auch scheiße. Aber ganz ehrlich, also Reini, wenn ich dich eines Tages in einem Taucheranzug voller Scheiblettenkäse finde, ne?
Ja.
Wärst du einverstanden, dass ich dich auf einen Sandwich-Toaster lege oder wärst du beleidigt?
Ich würde vorher gerne noch in Bierteig eingerollt werden.
Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen.
Bevor du kotzt, möchtest du noch eine Musik?
Ja?
Wir müssen ja langsam zum Ende kommen, es ist spät.
Das ist richtig.
Möchtest du noch eine Musikempfehlung geben für die Leute, die jetzt ins Bettchen gehen und schlafen?
Das möchte ich so hart gerne, Reini Bär. Ich würde nehmen Michael Bublé mit Feeling Good, ein Nina Simone Cover, wunderschöner Song.
Was ist das denn?
Und Michael Bublé hätte ich letzte, ach fick dich, hätte ich letzte Woche, Michael Bublé, einer der größten Swing-Sänger der Gegenwart,
Michael
du dummer
Bublé,
Penner.
Michael Bublé, okay.
B-U-B-L-E.
Hört sich an, als ob er mit Marge Simpson verwandt wäre.
Oh mein Gott.
Michael Bublé, habe ich noch nie gehört. Aber das heißt ja nichts. Na,
genau, in dem Fall heißt es wirklich gar nichts. Ne?
Ich hätte, wenn du gerade die Playlist befüllst, ich hätte gerne irgendwas von Poison the Well.
Poison the Well, die hast du dir aber schon mal
gewünscht. Habe ich mir die schon mal gewünscht?
Das nochmal machen. Die hast du dir schon mal gewünscht, ganz sicher.
Verdammt.
Willst du was von Paso Doble haben? Vielleicht?
Nein, auf gar keinen Fall. Paso Doble,
doch,
also Paso wenn, du mal hier in Paso Doble reinhören möchtest, das ist wie ein Jamba-Spar-Abo auf Crack.
Wie lustig.
Das ist so.
Der andere Song, Herz an
Herz.
Ja,
genau, der ist auch von denen. Der von Blümchen. Das ist alles von denen. Diese ganze Scheiße ist von denen. Alles, was uns in den 90ern aus den Ohren, also in die Ohren gekotzt wurde von dieser Hippie-Techno-Welle, ist eigentlich alles von Paso Doble. Und es hört sich genauso scheiße an von denen.
Das ist ja erstaunlich, Reini. Dein Hintergrundwissen ist immer wieder beeindruckend. Möchtest du dir eine andere Band wünschen?
Dann nehme ich La Dispute. Ich habe in letzter Zeit wieder mehr Musik gehört, weil ich mehr unterwegs war. Daher La Dispute.
Okay. Erster Song, Such Small Hands.
Ja, nimm irgendwas. Ja, nimm Such Small, Small Hands. Kannst du direkt an Özcan weiter schicken.
Da würde er sich aber freuen. Das ist was für ihn. Genau.
Das ist bestimmt
Such
auch
Small
Musik,
Hands,
die ihm sehr gefällt.
Da ist er total drin. Er steht voll auf meinen Musikgeschmack. Ich glaube, also wir verstehen uns ja echt gut und sind mittlerweile echt gute Freunde geworden, aber zusammen feiern gehen wird schwierig werden.
Wird nicht funktionieren, oder?
Wird nicht funktionieren. Ja. Da würden wir uns beide nur quälen. Da lassen wir die Fingerchen von.
Oh.
Leute, es tut mir leid, es war eine wenig energetische Folge.
Ja,
ich gebe aber mein Bestes, ich komme rum und nehme euch in den Arm. Ich bin einfach müde.
Du liest jetzt noch Muttermilch-Brustgeschichten zum Einschlafen und dann...
Die gönne ich mir jetzt. Noch ein paar Kapitelchen über Mamis laktierende Titte, die bei euch.
Du hast als Kind nie Hörspiele gehört, ne? Du warst nicht so ein.
Nie.
Na. Sonst hätte ich dir noch einen Podcast empfehlen können. Es gibt einen wundervollen Drei-Fragezeichen-Podcast gerade, der Hashimitenfürst.
Ja, aber ich kenne ja die drei Fragezeichen gar nicht.
Ja, deshalb macht es auch nichts, dir das zu empfehlen. Aber für unsere lieben Hörer,
richtig,
vielleicht hört da mal rein. Da geht es um die Entstehung der drei Fragezeichen. Guter Podcast.
Okay, dann willst du mir auch noch irgendwas empfehlen oder kriegen wir da nur die Hörer?
Du hörst ja die guten Sachen nicht. Was habe ich denn sonst? Warte mal, du hörst keine Hörspiele. Ich habe ein Hörbuch heute angefangen, das mir von jemandem empfohlen wurde. Das fand ich ganz nett. Jetzt will ich nur mal gucken,
wie heißt das?
Wie hieß denn das? Warte mal, ich muss mal auf mein Handy gucken, in meine zuletzt gespielt Liste. Das hat mir unser gemeinsamer Freund der René empfohlen. Die vielen Leben des Harry August. Da geht es um einen Typ, der sein Leben immer wieder lebt. Sowas wie die Extended Version
von Murmeltier.
Nur, dass er sein ganzes Leben immer wieder lebt.
Das ist aber echt eine ganz coole Idee, ne?
Ja, ja, es ist auch...
Wie heißt das Buch?
Das ist ein gelesenes Buch, Die vielen Leben des Harry August. Okay, gibt's auf Spotify. Cool. Ist von Lübbe Audio.
Aber er wird immer wieder als er selbst wieder geboren.
Ja, er wird immer wieder geboren, hat aber die Erinnerung an sein altes Leben noch.
Oh, wow, okay.
Ja, und also er ein wird,
gelebtes Rückführungsbuch.
Und er lebt immer den gleichen Zeitabschnitt wieder. Also er lebt immer wieder den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel.
Super, Glückwunsch, Harry
ja,
August.
Ja, ist toll, ne?
Aber man kann, das ist natürlich man super, kann ja, wenn du, man kann keine ja, Ahnung, 35 geboren wirst und weißt, okay, in 4 Jahren geht's los,
ja, man kann ja auf verschiedene Arten versuchen, durch diesen Krieg durchzukommen. Und also muss mal reinhören, das ist ganz interessant. Das ist auch irgendwie später, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, vertraut er sich Leuten an und erzählt das, ne, dass er halt das Leben immer wieder durchlebt und kann dadurch im Grunde voraussagen, was in den nächsten 3 Monaten politisch, so weltpolitisch passieren wird. Und dann glauben ihm die Leute und beziehungsweise glauben ihm nicht und er landet in einer Irrenanstalt.
Okay, ja. Wow.
Also ist ganz gut.
Ist es auf Spotify?
Das findest du auf Spotify, ja.
Okay, das werde ich mir mal, das beame ich mir mal rein.
Ja, wenn du die nächsten Tage noch viel mit dem Auto unterwegs bist, bietet sich das hier an.
Das werde ich machen. Meine Lieben, das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Papi geht jetzt ins Bettchen, macht mal die Äuglein zu. Vielleicht noch eine kleine Lomi-Lomi-Massage, ich weiß es noch nicht genau. Also an mir selbst. Nächstes Mal bin ich wieder mit richtig Power dabei. Der Reini muss mich nicht mehr carrying. Jetzt zum Abschied liest du noch mal eine lustige Todesart vor,
oh,
Reini. Ich möchte bitte, dass irgendjemand mit dem Schaschlik spießt.
Warte, ich mach's nochmal auf. Was haben wir denn da noch? Ich glaube, ich hab's. Jetzt habe ich den Link, glaube ich, schon aus meinen Notizen rausgeworfen. Es tut mir leid, keine lustigen Todes. Aber warte mal, es gibt doch sowas wie einen Verlauf. Bei dir wird der immer automatisch gelöscht, weil du zu viel auf Pornoseiten rumhängst. Aber warte mal, ich habe sowas. Liste ungewöhnlicher Todesfälle, da sind sie. Die 49-jährige Elaine Herzberg kam am 19. März 2018 im US-amerikanischen Tempe, Arizona ums Leben, als sie von einem selbstfahrenden Auto der Autonomiestufe 4 erfasst wurde. Sie ist somit das erste Todesopfer eines selbstfahrenden Fahrzeugs. Oh Gott.
Oh, Reini, das ist ja auch eine besondere Ehre, wenn man die erste ist, die vom Tesla plattgewalzt wurde. Damit verlassen wir euch heute in die Alliteration am Arsch-Folge. Wenn ihr auch die Ersten sein wollt, die von einem Kampfroboter ermordet werden, meldet euch gerne telefonisch. Wir finden bestimmt irgendeinen Transformer, der euch auch auf euch drauftritt in den nächsten 20 Jahren. Wir haben euch lieb. Die Alliteration ist immer an eurer Seite. Bleibt gesund. Küsschen auf Schnüsschen.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.